Ich glaube, dass jeder Gastprediger, der zu euch kommt, am Anfang sagt, dass er sich freut, dass er bei euch ist. Ich sage es auch, aber ich meine das ernst. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich möchte zwei Bibelabschnitte vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Die erste Stelle, Lukas 19, Abvers 28. Und Jesus zog weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Betfage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, an dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter den Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und die zweite Stelle ist im Kapitel 22, Abvers 7. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir das essen können. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt in das Haus, wo er hineingeht, und sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Posten ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das du zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wie wir schon gehört haben, feiern wir heute den sogenannten Palmsonntag. Wir denken an den Herrn Jesus, wie er feierlich in die Stadt Jerusalem eingezogen ist. Und das musste so sein, weil in der Bibel viele Verheißungen stehen, dass der Messias, also Christus, auf dem Thron Davids sitzen wird. Und David hat in Jerusalem geherrscht. Er hat die Stadt erobert und das war seine Hauptstadt. Man pflegte diese Stadt oft Stadt Davids zu nennen. Hier soll und auch wird der Messias regieren. Wenn Jesus kommt, wird er in Jerusalem regieren. Damals ist er gekommen, wurde geboren, hat gelebt unter den Menschen und hat durch sein Leben, durch seine Lehre, durch seine Wunder bewiesen, dass er tatsächlich der Messias ist. Also war Jerusalem seine Hauptstadt. Und die Leute, die haben sehr aufmerksam beobachtet. Sie haben gehört, etwas selber gesehen, etwas erlebt mit Jesus. Und sie haben sich die Frage gestellt, ist er wirklich der Messias? Und wenn er wirklich der Messias ist, dann muss er einmal nach Jerusalem kommen und hier die Regierung ergreifen. Und Jesus tut das. Ab Kapitel 9, Vers 51 bewegt sich Jesus zielbewusst nach Jerusalem, zielbewusst auf diese Stadt hin. Hier wird seine irdische Sendung erfüllt. Er muss sich dort in Jerusalem als König vorstellen. Und er ist jetzt so weit. Er ist nach Jerusalem eingezogen. Das heißt, er hat den Anspruch erhoben, dass er König ist. Entweder werden ihn die Juden annehmen und zu ihrem König kronen oder krönen, ich weiß nicht, wie das richtig Deutsch ist, oder wird er abgelehnt und auch gekrönt mit der Dornenkrone. Das war ihm klar. Er geht nach Jerusalem als König hin. Wir sprechen oft darüber, was am Palmsonntag geschah, aber es ist mir wichtig, dass wir uns mit der ganzen Woche beschäftigen. Darum habe ich auch das Zweite gelesen. Am Palmsonntag hat sich Jesus als König vorgestellt, wurde abgelehnt. Damit hat er gerechnet. Er hat gewusst, dass es so sein wird. Und darum hat er etwas anderes vorbereitet. Und damit das den Jüngern und auch uns klar wird, hat er ganz speziell gehandelt. Liebe Geschwister, ich habe das aus Lukas gelesen. Wissen Sie, das ist etwas Fantastisches. Mich fasziniert Lukas Evangelium, weil die Bibel, das ist Wort Gottes, von Gott eingehaucht. Hier stimmt jedes Wort, eigentlich jeder Buchstabe, würde ich sagen. Das ist Wort Gottes. Und trotzdem hat Gott verschiedene menschliche Autoren gebraucht und hat auch ihre Eigenart akzeptiert. Das ist ein Geheimnis, kann niemand so richtig erklären. Schon viele Theologen haben das versucht, aber wir kommen immer dazu, dass wir das nicht so richtig verstehen. Gottes Wort und doch durch Menschen geschrieben. Und Lukas war ein Grieche, ein gelehrter Grieche, ein kluger Mensch, gebildet, hochgebildet, und er schreibt in der Tradition der großen griechischen Geschichtsschreiber wie Thukydides und die anderen, und die haben andere Art als wir. Nicht? Bei uns muss ein Geschichtsschreiber alles so analysieren und uns das Ergebnis vorlegen. Damals haben sie das anders gemacht. Sie haben immer gewisse Sachen nebeneinander gestellt und den Menschen überlassen, dass sie sich selber ein Bild machen. Zum Beispiel ein König, nicht? Einmal hat er eine Stadt ganz brutal behandelt und anderes Mal wieder ganz großzügig eine andere Stadt. Wir hätten darüber nachgedacht, ja, was war er für ein Mensch? War er gut, war er barmherzig, war er böse? Oder was waren die Hintergründe darüber? Das haben die Griechen nicht so gemacht. Zwei Berichte, einmal brutal, einmal barmherzig. Macht ihr selber ein Bild. Und Lukas schreibt ähnlich. Er stellt oft gewisse Gegensätze oder gewisse Parallelgeschichten nebeneinander und überlässt das uns, dass wir uns selber ein Bild machen. Wissen Sie, darum ist es gut. Es ist sehr gut, wenn wir Bibel lesen, immer morgen so ein paar Bibelverse. Aber einmal braucht das einen längeren Abschnitt, sich ein bisschen die Zusammenhänge einprägen und darüber nachzudenken. Also, gehen wir zu der Geschichte. Palmsonntag, Jesus zieht nach Jerusalem ein als der verheißene König der Juden, stellt sich öffentlich vor und verschafft sich dazu die größtmögliche Publizität. Jeder soll wissen, dass Jesus als der jüdische König gekommen ist. Das hat sogar der Pilatus gewusst, der Römer. Er war ein guter Beamter, er war gut informiert. Seine erste Frage, als Jesus vor ihm stand, bist du der König der Juden? Ist es wirklich? Jesus ist auf einem Eselsfüll geritten. Das war auch wichtig. Prophet Zacharia hat das so vorhergesagt. Frohloge laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also Jesus hat niemand zweifeln lassen, auf welche Stellung er Anspruch erhebt. Zacharia hat das klar gesagt, dein König kommt zu dir. Jesus kommt hier also als der jüdische König, als der erwartete Messias. Diese Prophetie kannte jedes Kind, das war jedem klar, für wen sich Jesus hält. Und noch bevor es geschah, das ist mir wichtig, dass ich das betone, hat er etwas getan. Er sandte zwei seiner Jünger voraus, dass sie ihm das Füll bringen, und hat ihnen gesagt, wenn jemand euch fragt, mit welchem Recht bindet ihr das Füll los, sagt ihm, der Herr braucht es. Und jetzt geht die Bibel weiter und beschreibt das, wie das passiert ist. Das ist von mir aus ganz überflüssig. Es hätte gereicht, wenn die Bibel gesagt hätte, genau so ist das passiert. Aber sie beschreibt das bis alle Einzelheiten, bis die Leute gefragt haben, mit welchem Recht bindet ihr das Füll los? Und wieder kommt die Frage, der Herr braucht es. Das ist Absicht. Der Herr braucht es. Er ist König. Und wenn er etwas braucht, dann muss er das nicht begründen. Wir leben heute in einer Zeit der Menschenrechte und wir dürfen niemandem etwas befehlen. Sogar die Eltern dürfen den Kindern nicht etwas befehlen. Sei bitte so gut und hebe das, was du auf den Boden geworfen hast. Und so muss man das machen. Nicht ganz vorsichtig. Liebe Geschwister, Jesus ist König. Und wenn er etwas braucht, dann muss er das nicht begründen. Wir haben wirklich mit einer Majestät zu tun. Mit dem absoluten Herrscher. Natürlich ist er barmherzig und gut und er wird uns nicht irgendwie überfahren und zwingen. Aber versteht ihr, wenn er etwas braucht, dann muss er das nicht begründen. Und was braucht er? Er braucht mich und dich. Er braucht uns. Und er muss das nicht begründen, weil wir seine Untertanen sind. Und wir sollen ihm und wollen ihm gehorchen. Er ist der absolute Herrscher. Sie sehen, manchmal habe ich das Gefühl, für uns ist Jesus, er hat gesagt, ihr seid meine Freunde, das stimmt, aber Vorsicht. Das gilt, wenn er das sagt, aber von uns, er bleibt immer der Herr. Wir müssen ihn als den Herrn akzeptieren. Er ist kein Kumpel. Der Herr. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, als ich dieses begriffen habe, dass ich mich nicht nur bekehren soll, nicht das alles bekommen, was er anbietet, aber dass ich ihn als meinen Herrn annehmen soll, dass es die Erfüllung meines Lebens ist und dass es nichts Höheres und Schöneres gibt. Damals sollte jemand von den Juden doch nicht verstanden haben, was in diesem Moment passiert, das heißt, für wen Jesus sich erklärt, dann haben ihm das die Jünger ganz klar und deutlich gesagt. Sie warfen ihre Kleider auf das Füll und setzte Jesus darauf. Während er hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er schon nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist eine Aussage aus dem messianischen Psalm 118 und sagt das vielleicht nicht viel, aber für die Leute war das klar. Jede Familie hat am Laubhüttenfest diesen Psalm gesprochen. Die haben das auswendig gekannt und sie wussten, wer Anspruch an diese Worte hat. Sie haben durch diese Worte gehört, dass Jesus der davidische König ist und deswegen auch der Messias. Darum haben die Pharisäer diese Rufe stoppen wollen. Also 3,5 Jahre hat Jesus still gelehrt. Er hat bewiesen, wer er ist, durch sein Leben, sinnlos, durch seine Lehre. Sie haben gesagt, solche Worte hat noch nie jemand gesagt, auch durch seine Wunder. Jesus hat etliche Wunder getan, die nach der jüdischen Lehre nur der Messias machen könnte. Was ich jetzt sage, das ist nicht Bibel, aber so haben die Rabbiner gelehrt in der Zeit Jesu. Sie haben zum Beispiel gelehrt, dass einen Blindgeborenen nur der Messias heilen kann. Das war ihre Lehre. Weil wenn jemand sehend war und erblindet ist, der könnte vielleicht durch einen Arzt geheilt werden. Aber einen Blindgeborenen, nur den Messias, das haben die jüdischen Rabbis so gelehrt. Einen Aussätzigen heilen, nach ihrer Lehre, nur der Messias, kein Arzt. Oder wenn jemand gestorben ist, haben die Rabbiner gelehrt, dass die Seele noch 3 Tage lang in der Umgebung bleibt, ja, und irgendwie vielleicht könnte er durch einen Propheten, ja, Elia, Elisa und so weiter, könnte er vielleicht doch wieder zum Leben kommen. Aber nach 3 Tagen ist vorbei. Und Jesus hat Lazarus auferweckt. Wie lange war er schon im Grab? 4 Tage, ja. Also die haben gelernt, das kann nur der Messias machen. Und Jesus hat es getan. Also er hat auch für die Juden, für die Rabbis und für die gelehrten Juden bewiesen, dass er auch nach ihrer Lehre der Messias ist. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass er sich öffentlich und wirklich mit der großen Publizität dem ganzen Volk als ihr Messias, ihr König vorstellt. Er hat sich nicht aufgedrängt. Er ist einfach gekommen und hat gesagt, hier bin ich. Ich bin euer König. Und die Entscheidung, ob sie annehmen oder nicht, das hat er ihnen überlassen. Das ist so wie bei uns. Wir wissen, wer er ist. Wir wissen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Aber ob du das annimmst, das überlässt er dir. Er drängt sich nicht auf. Als unser König, er sagt, ich will dein König werden. Du wirst glücklich sein mit mir. Du findest ein erfülltes Leben, wenn du mir dienen willst. Aber er drängt sich nicht auf. Er überlässt das uns, mir und dir. Sagt, ich bin da. Wenn du willst, dann kannst du mich als deinen König annehmen. Jesus hat sich keine Illusionen gemacht. Er hat gewusst, dass sie ihn nicht annehmen werden. Er hat schon vorher 3-mal den Jüngern gesagt, er muss leiden, er muss sterben. Aber er hat das getan, weil er das tun musste. Also er kam nach Jerusalem, hat sich als der erwartete König erkennen lassen, wurde aber nicht akzeptiert. Hätten sie ihn damals abgenommen, dann hätte gleich das 1000-jährige Reich angefangen und das wäre das für uns natürlich ganz schlecht. Aber der Plan Gottes war so, dass sie ihn ablehnen und dass auch wir eine Chance bekommen. Also Jesus hat gewusst, dass das so passieren wird, dass sie ihn nicht annehmen werden. Und so geht er sofort sozusagen zum Plan B über. 3 Tage nach seiner Ablehnung kommt er wieder nach Jerusalem. Diesmal geheim, in der Nacht, das war lebensgefährlich. Und dort hat er ein anderes Königreich gegründet, ein geistliches. nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Er kann dieses Königreich nicht öffentlich ausrufen, die Lage ist zu gefährlich, er muss im Verborgenen handeln. Das haben wir gelesen in Kapitel 22, wie Jesus nach Jerusalem geht, um dort mit seinen Jüngern das Passahlamm zu feiern. Und es war wichtig, dass die Jünger verstehen, worum es geht, dass die Ablehnung als jüdischer König keine Niederlage ist, sondern der Anfang von etwas Neuem. Und darum handelt er ähnlich, das sind eben Parallelen. Er sendet wieder zwei Jünger voraus. Dort hat er zwei vorausgesandt, sie sollen das vorbereiten, das füllen. Hier sind er zwei voraus, sie sollen einen Raum vorbereiten. Gibt ihnen ganz präzise Angaben, was sie bereiten sollen, wie sie das finden und redet wieder mit der königlichen Autorität. Wo ist der Raum, wo ich essen kann? Keine Bitte, einfach König, wo ist der Raum, wo ich essen kann? Keine Diskussion, keine Bitte, ein Befehl, so redet der König. Und dann hat er mit seinen Jüngern das Passahlamm gegessen und dabei einen neuen oder danach einen neuen Bund eingesetzt, den er dann in einigen Stunden mit seinem Tod am Kreuz, mit seinem Blut verwirklicht hat. Übrigens dort ist eine sehr interessante Stelle. Er sprach, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ich leide. In Hebräischen heißt das, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das ist typisch hebräische Wendung, wo die Juden oft gebrauchen, dass sie so doppelt etwas ausdrücken, dass das wirklich wahr ist, dass das sehr ernst ist. Ja? Zum Beispiel, du wirst des Todes sterben, das kennen wir alle, oder 1. Mose 3 im Paradies. Wenn du essen wirst, wirst du des Todes sterben. Oder Jesaja 40, dort heißt das, die Jünglinge werden straucheln. Dort heißt das im Hebräischen, sie werden mit Straucheln straucheln. Ja, doppelt, hier auch. Mit Sehnsucht hat es mich gesehen, habe ich mich gesehnt. Ja? Also er hat sich wirklich gesehnt nach diesem Augenblick. Das war ein Anliegen, das Abendmahl und das Einsetzen des neuen Bundes. Neuer Bund, dadurch wurde ein verborgenes Königreich gegründet. Jesus bleibt König. Ein neuer Bund zwischen Menschen und Gott, ein geistliches Königreich existiert bis heute, es ist geistlich, es hat keine Ansprüche auf Macht oder Reichtum, wo die Kirche diese Ansprüche erhoben hat, dann irrte sie ganz schlimm. Und dieser Königreich wird in dieser verborgenen geistlichen Art bis zu seiner Wiederkunft bestehen. Und dann wird dieses geheime geistliche Königreich Jesu aufhören und Jesus wird wirklich als König öffentlich über die ganze Erde aus Jerusalem herrschen. Also jetzt ist das geistlich verborgen, musste also im Verborgenen gegründet werden. Und die Betonung in der Geschichte liegt auf dem Satz, als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Versteht ihr das? Er hat gehandelt, als eine ganz bestimmte Stunde gekommen ist. Die Stunde, die Gott schon vor Jahrtausenden noch in der Ewigkeit bestimmt hat. Jetzt ist diese Stunde gekommen. Auch diesmal war das die Erfüllung einer alten Prophetie. Entschuldigung. Danke vielmal fürs Wasser. Ich hoffe, es war nicht für die Blumen bestimmt. Also eine uralte Prophetie. Gott hat sie vor circa 1500 Jahren aus Ägypten befreit Und dort hat das Blut des Lammes eine große Rolle gespielt. 2. Mose 12. Sie mussten ein Lamm töten und mit seinem Blut die Türpfosten und die obere Schwelle bestreichen. Und wer gehorsam war, wer geglaubt hat, dass es wichtig ist, der wurde verschont, als der Würgeengel durch Ägypten ging und Menschen, die Erstgeborenen, getötet hat. Das Blut des Lammes wurde zum Symbol des Bundes zwischen ihnen und Gott. Und jetzt wird Gott ein anderes Opfer bringen, statt eines Lammes, seinen eigenen Sohn. Jesus geht ans Kreuz, um dort für alle Menschen zu sterben. Wir haben gesündigt, alle, jeder von uns. Und er hat unser Urteil auf sich genommen. Er stirbt unseren Tod. Sein Blut macht uns rein von unserer Sünde. Und das ist jetzt. Jetzt ist diese Zeit gekommen. Jesus will mit seinen Jüngern das Lamm essen, um ihnen einzuprägen, dass sein bevorstehender Tod am Kreuz keine Niederlage ist, kein Erfolg seiner Feinde. Er selbst gibt sich hin als das von Gott gebrachtes Opfer, das für die Befreiung der Menschen nötig ist. Wir stehen unter der Herrschaft der Sünde und so sind wir von Gott ausgeschlossen, aber Jesus geht ans Kreuz, um dort zu sterben. Und sein Blut will die Befreiung bedeuten für alle, die das glauben werden. Also als er seinen Jüngern den Kelch gegeben hat und über einen neuen Bund gesprochen hat, ein neuer Bund in seinem Blut, das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ein neuer Bund, das bedeutet eine neue Beziehung. Er bleibt König. Ja, es geht um ein neues geistliches Königreich. Das gründet Jesus bei diesem Abendmahl. Das erste Königreich, was er am Palmsonntag angeboten hat, das war eigentlich nur für die Juden bestimmt und wurde durch sie abgelehnt. Und jetzt gründet Jesus ein anderes Reich für alle Menschen, die das Heil annehmen werden, ein Reich für alle Gläubigen. Das erste wurde öffentlich proklamiert und öffentlich abgelehnt. Und das zweite wurde im Verborgenen gegründet. Und es ist bis heute irgendwie verborgen, geistlich. Es ist schon öffentlich in dem Sinn, dass das für alle ist. Und es soll auch öffentlich proklamiert werden. Die Menschen sollen das wissen. Wir sollen das allen sagen, dass es dieses Reich gibt. Und dass alle eingeladen sind, in dieses Reich zu kommen, Mitbürger zu werden. Aber es ist auch verborgen in dem Sinn, dass es nicht sichtbar ist. Es gehört nicht zu dieser Welt. Es hat kein Land, keine Armee, keine Polizei, keine sichtbare Regierung. Es ist ein Reich, wo Christus unsichtbar über Menschen herrscht, die im Glauben und freiwillig gehorchen. Dieses Reich ist für alle. Und wir, seine Jünger, Diener, wir tragen die Verantwortung dafür, dass alle Menschen das hören. Natürlich, niemand darf gezwungen werden. Aber die Leute sollen das wissen. Wie sollen sie sich entscheiden, wenn sie nicht wissen, worum es geht? Das Reich besteht bis heute, aber einmal, wahrscheinlich schon bald, wird Jesus wiederkommen. Er kommt wieder auf diese Erde und dann wird er dieses geheime Reich beenden. Als der letzte Mensch sich bekehren wird, also die Zahl der Heiden erfüllt wird, biblisch gesagt, wird Jesus kommen und dieses Reich beenden. Es ist ein verborgenes Reich, wurde verborgen gegründet, ist irgendwie verborgen und Jesus kommt darum im Verborgenen. Niemand wird ihn erwarten, niemand wird ihn sehen. Er kommt für die Seinen, für die, die geglaubt haben, die ihm aus Liebe und Dankbarkeit gedient haben. In einem Moment wird er alle wahren Gläubigen von der Erde wegnehmen, die Entrückung zu sich nehmen. Und bald danach wird Jesus öffentlich als König kommen Und dann wird er nicht fragen, ob die Menschen ihn akzeptieren wollen. Er kommt einfach als König mit Autorität, als Richter und wird Jerusalem aus, von Jerusalem aus auf dem Thron Davids regieren. Jerusalem ist seine Stadt. Liebe Geschwister, warum? Was meint ihr? Warum diese ständige, die politischen Unruhen Jerusalem, immer Jerusalem, Krisenherd der Welt? Es ist die Stadt des großen Königs. Es ist die Stadt Jesu. Darum unternimmt der Feind alles, um diese Stadt irgendwie zu vernichten oder dem Volk Gottes wegzunehmen. Stolperstein der Nationen. Aber von hier wird Jesus regieren. Wir leben in der Zeit seines verborgenen Reiches und dabei sehnen wir uns nach dem anderen Reich, nach dem öffentlichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir schon oft gewünscht, wenn ich irgendwie die Macht Jesu, nicht, die König, er ist König, und wenn ich diese königliche Macht als sein Diener gebrauchen könnte, wenn ich zum Beispiel einem Kranken sagen könnte, steh auf und geh, du bist gesund im Namen Jesu. Wäre schön, oder? Habt ihr euch nicht danach gesehen, dass wir das irgendwie beweisen könnten, nicht, dass wir Macht hätten, einem Blinden das Augenlicht zu schenken? Wäre das nicht schön, die Macht unseres Herrn anwenden zu können? Aber das Reich ist verborgen. Wir kennen das nicht. Gut, ich glaube, dass er Wunder tut. Ich habe erlebt, dass er Kranken heilt. Ich glaube das. Aber das sind eher nur Wunder und darum Ausnahmen. Das ist nicht die Regel. Uns bleibt der Glaube. Wir haben erkannt, dass wir sündige Menschen sind, dass unsere Sünden uns von Gott trennt, und wir glauben, dass Jesus für diese Sünden gestorben ist, dass er uns deshalb vergeben hat und uns dadurch zu den Kindern Gottes gemacht hat. Bis einmal, wenn er kommt, wird er uns verwandeln, zu sich nehmen, und dann werden wir ihm in seinem Königreich dienen. Das ist so, wenn wer ihm hier in seinem verborgenen Reich gedient hat, der wird auch in dem Reich seiner Herrlichkeit dienen dürfen. Dann werden die Letzten die Ersten werden, die Kleinen werden die Großen, die Ausgelachten werden ihr in der Ehre ihres Königs stehen. Also wir sind zur Entscheidung gerufen. Das liegt mir auch am Herzen, dass wir das verstehen. Jesus ist der König, nicht nur der Heiland. Wir haben ihn als Heiland angenommen. Wir glauben, er ist für mich, für meine Sünden gestorben. Und weil ich dafür dankbar bin, sollte ich einmal dazu kommen, dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte dir dienen. Nicht, weil ich müsste, sondern aus Liebe, aus Dankbarkeit. Du bist für mich gestorben und ich habe begriffen, du bist der Sohn Gottes, du bist König, ich will dir dienen. Das müssen keine großen Sachen sein. Nicht nur als Missionar oder Prediger, dienen dort, wo du bist, in der Küche, in der Werkstatt, im Büro, als Diener Jesu, als Diener des großen Königs. Fragen, Herr, was erwartest du von mir? Ich bin dein. Ich weiß nicht, ob das für euch klar war, aber ich habe eine kleine Folie vorbereitet. Können wir die sehen, wo wir die zwei Ereignisse vergleichen? Also hier ist der erste Einzug nach Jerusalem und der zweite. Und ihr seht die Parallelen. Er sendet immer zwei Jünger voraus. Sie sollen etwas vorbereiten, einmal einfüllen, dann einen Raum. Zweimal, der Herr braucht es. Und dann diese streng, ziemlich klare Frage, wo ist der Raum, wo ich essen werde? In dem ersten Fall kam er öffentlich, in dem zweiten Fall geheim, verborgen. Er stellte sich vor als der Messias und König im ersten Fall und dann im zweiten als das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Erfüllung, Sacharja 9,9, 2. Mose 12. Er hat das angeboten, ein irdisches Königreich zu gründen. Wenn das nicht ging, dann ein geistliches Königreich, wurde abgelehnt. Und im zweiten Fall, einige haben ihn angenommen. Und das Ende, Jesus kommt geheim, das ist die Entrückung, das ist das Ende von dem geheimen geistlichen Königreich und das Ende oder Ausgang von dem Ersten, er kommt für alle sichtbar und wird als König regieren. Das ist eigentlich nicht das Ende, das wird der Anfang einer neuen Ära, eines neuen Äon sein. Du kannst das bitte wieder abschalten. Ich hoffe, wenn ihr das zu Hause noch durchleset, werdet ihr es verstehen. Und es macht mir eine ganz große Freude. Jesus König, das ist der Sinn des heutigen Tages, dass wir das verstehen. Er ist der König, Gottes Sohn. Und ich möchte, dass er mein und dein König ist, dass wir ihm dienen, ihm gehorchen, mit ihm leben. Wir machen jetzt einen Moment Stille. Jeder kann still sein und für sich beten oder nachdenken. Lied. Genau.